Kopfsache ist unterstützt von der Stiftung Plattform Meander.
Meine Mutter ist Ende vom letzten Jahr ins Altersheim gekommen und ist mir ein Thema entgegengekommen, das ich gar nicht auf dem Radar hatte. Und zwar hat sie in dem Altersheim ja logischerweise verschiedene Leute, die verschiedene Herkunft haben. Und Eintrittsgespräche, mal einen Kaffee trinken, an der Rezeption, Pflege, und ganz viele Leute. Und die einen haben natürlich nicht Mundart geredet, sondern Hochdeutsch oder ein Mix zwischen Hochdeutsch und Schweizerdeutsch. Und schon hat es erste Missverständnis gegeben, weil meine Mutter ja auch gewisse Mundartwörter gebraucht hat oder Wörter, die wir zuhause brauchen, die das Personal nicht verstanden hat und meine Mutter zum Teil Mühe gehabt hat, nur schon Mundart und Hochdeutsch in einem gleichen Satz, in einer gleichen Aussage einzuordnen. Und plötzlich habe ich gemerkt, oh wow, wenn das bei der Sprache schon anfängt, wie ist das, wenn die kulturellen Unterschiede noch dazukommen?
Extrem, ja, dass das so schnell so irritiert, kann ich mir schon vorstellen. Und genau über das Thema reden wir heute, über Migration und Demenz im Kontext. Und ich habe mal geschaut, im Bundesamt für Statistik heisst es, 41% von allen Menschen in der Schweiz einen Migrationshintergrund haben, wie viele aber über 65 sind oder eine Demenz haben. Zudem gibt es keine zuverlässigen Zahlen. Ganz viele Leute, so wie du jetzt gesagt hast, die werden ja in den Institutionen auch von Menschen mit Migrationshintergrund betreut?
Ja, grossmehrheitlich. Also, wir wohnen in Schaffhausen. Du kannst dich Schaffhausen weder in einem Heim noch von der Spitex noch im Spital pflegen lassen, nur von Schweizer. Also, dann stirbst du. Also, die Pflege, unser System ist so abhängig von
also,
diesen Leuten.
Pflege ist das eine, aber auch die ganze Ärztinnen, Therapie,
genau.
Reinigung, Küche und so weiter. Und so ein bisschen die Gründe von dieser Migration, wo die Leute zu uns kommen, ist sicher eins ist die Arbeit, oder? Ausbildungen, wirtschaftliche Gründe, aber auch Flucht, Krieg oder dann Familiennachzug, dass man zu der Familie geht.
Genau, und das ist dann extrem unterschiedlich, von absolut top ausgebildeten Ärzten bis zu einer Hilfskraft, findest du halt in einem Spital oder in dem Fall von meiner Mutter, im Altersheim einfach sehr viele verschiedene Leute mit verschiedenen Deutschkenntnissen, mit verschiedenen Bildungsständen. Und meine Mutter hat wirklich zum Teil schon Mühe, Pflegende zu verstehen, wenn sie mit ihrer Hochdeutsch redet, weil sie sich nicht mehr gewöhnt ist.
Und die Pflegenden haben auch Mühe, sie zu verstehen?
Ja, absolut, genau.
Auch.
Und sie hat eigentlich auch Migrationshintergrund, ist eine Holländerin ursprünglich und hat dann zum Teil Niederlands drin. Also ganz einzelne Wörter, sie kippt manchmal ein bisschen zurück.
Und dann verliert sie ja vielleicht auch mehr und mehr ihre Sprache jetzt, die sie hier in der Schweiz gelernt hat, oder?
Ist noch nicht ganz so weit, aber hat Tendenz.
Also ein riesen Mix, oder? Und sie ist ja auch ein Mensch, der in der Schweiz jetzt schon lange lebt, hat zwar einen Migrationshintergrund, hat aber das Land mitprägt. Das ist so die eine Seite. Oder andere Menschen, die kommen daher auf der Flucht, die dann mit einem ganz anderen Setting in die Schweiz kommen. Und wenn die Sprache dann noch dazukommt und die Kultur, ist das sicher unheimlich schwierig.
Und selbst ist ja dann sicher kein Thema, wenn die Leute in die Schweiz kommen. Weißt du, dass man schon daran denkt, was ist in zig Jahren, wenn eine Demenz eintritt? Das ist ja dann logischerweise kein Thema bei einer Überlegung, sind wir wohl in diesem Land oder sind wir da nicht wohl?
Ich habe noch ein Beispiel jetzt aus meiner Arbeit. Die Familie ist im Rahmen des Ukraine-Krieges in die Schweiz gekommen, konnte nachher die Mutter nachziehen, aber die Mutter hat eine Demenz. Und das hat man vor dem Krieg wie gar nicht so ganz wahrgenommen. Sie hat vielleicht auch gut können kompensieren. Jetzt aber hier in der Schweiz ist die Orientierungslosigkeit so ausgeprägt. Es ist das Wahnhaftsverhalten da. Also wirklich eine Überforderung mit der Kultur, mit der Sprache und mit der Demenz.
Und das bietet natürlich auf ganz vielen Ebenen multiple Möglichkeiten zum Missverständnis haben untereinander.
Und darum machen wir eine Doppelfolge zum Thema Migration und Demenz. Dabei interessiert uns, wie in verschiedenen Kulturen und Religionen mit unseren ältesten Menschen umgegangen wird, mit und ohne Demenz. Das ist «Kopfsache», der Schweizer Demenz-Podcast. Ich bin Judith Kronbach, Pflegefachfrau, Gerontologin, Expertin für Demenz, berate und unterrichte zum Thema Demenz.
Ich bin der Alex Blungi. Ich bin Moderator und meine Eltern haben Demenz, Alzheimer und vaskuläre Demenz. Aus meiner Perspektive als Angehörige bringe ich Erfahrungen, Fragen und Inputs ein.
Wir wollen Demenz enttabuisieren und auf eine unterhaltsame Art auch informieren.
Und bei «Kopfsache» reden wir offen über Demenz, so dass Betroffene und Angehörige wertvolle Infos und Tipps bekommen und merken, ich bin nicht allein. Das ist Folge 28, Demenz im Kontext mit Migration.
Für mich Ein wichtiger Gedanke zum Thema Migration in dieser Folge ist, dass im Rahmen von der Demenz so oder so viele verschiedene Aspekte vorhanden sind und Ansichten. Kommt dann noch Kultur dazu, von der betroffenen Person, von den Angehörigen oder auch vom Betreuungspersonal, kann ich mir vorstellen oder erlebe ich auch, das ist ein unheimliches Pulverfass mit viel, viel Potenzial zum Missverständnis.
Ja, wie bei meiner Mutter, die es auf ganz harmloser Ebene jetzt mal angefangen hat.
Genau, ihr redet ja eigentlich Deutsch, Schweizerdeutsch und ein bisschen Holländisch. Und trotzdem gibt es Missverständnisse. Und darum wünsche ich mir in dieser Folge so Gedankenanstöße, können zu vermitteln, können aufzudecken. Zum Beispiel, was steckt hinter einer Ablehnung? Warum kann die Person oder kann die Familie keine Hilfe, zum Beispiel von der Spitex, annehmen? Oder warum kommt die ganze Familie dauernd auf Besuch, obwohl man ja eigentlich weiss, im Rahmen der Demenz ist das eine Überforderung? Und dort hoffe ich, dass man wirklich Antworten findet.
Das gehen wir an und merken dabei, die Sprache ist eben nur der Anfang von möglichen Missverständnissen. Und du hast für die Folge drum, Judith, mit Irma Endres geredet. Sie ist Co-Leiterin am Institut für Kommunikation und Führung IKF zu Luzern. Und sie macht dort unter anderem transkulturelle Trainings, zum Beispiel in der Pharmaindustrie und auch in den Spitälern.
Wir hatten einen unheimlich spannenden Morgen gehabt. Und zwar ist nicht nur das Interview hat nicht nur stattgefunden mit Irma Endres, sondern auch noch die Albulena und Cartia sind dabei gewesen. Also wir sind wirklich vier Frauen aus vier verschiedenen Richtungen gewesen, ganz unterschiedlich. Aber alle drei haben ganz ein grosses Engagement im Rahmen von der Kultur und vom gegenseitigen Verständnis. Und es ist allen ganz wichtig, zu erfahren, was ist beim Gegenüber, was macht die Kultur aus, um da wirklich uns gegenseitig zu verstehen. Und spannend war es bei der Albulena und bei der Cartia, die wir in der Folge drauf dann noch ganz genau kennenlernen. Die eine aus der kosovarischen Kultur, die andere aus der tamilischen Kultur, wo aber beides wieder kollektivistische Kulturen sind. Und spannend war es, dass es ganz, ganz viele Ähnlichkeiten gegeben hat bei diesen zwei Frauen, aus diesen doch rein geografisch wirklich weit entfernten Kulturen.
Und darum geben wir dem Thema jetzt Platz, gerade in zwei Folgen, um eben über die Kulturen, über die Unterschiede reden.
Ja, wir haben viel eben über die kollektivistische, die ich vorhin schon gesagt habe, und individualistische Kultur geredet. Und ich habe darum gerade am Anfang gefragt, Irma Endres, ob sie uns das ganz genau erklären kann.
Ja, ich fange mal mit individualistisch an, weil das eher unsere Kultur ist. Das heisst, beim Aufwachsen, bei der Erziehung, legt man ganz grossen Wert darauf, dass wir autonom werden können, dass wir selbstständig werden, aber auch Selbstverantwortung tragen. Und auch lernen, selber Entscheidungen zu fällen und das möglichst bis ins hohe Alter. Also auch die Autonomie, die so wichtig ist, auch mit Würde verbunden ist. Und das wird auch als Reife gesehen bei uns.
Bei uns, bei unserem Kulturkreis hier in der Schweiz?
Ja, ich würde sagen, tendenziell. Also man darf nie generalisieren, weil es gibt immer auch natürlich die Persönlichkeit und andere Erfahrungen, die Menschen gemacht haben. Aber so mitteleuropäischer Raum, nordeuropäischer Raum, Nordamerika, dann Australien, Ozeanien, so Neuseeland, die gelten eher so als individualistische Kulturen. Und man kann sagen, verschwindend kleiner Teil der Welt. Wir haben etwa 80% der Welt ist eher kollektivistisch. Ich komme gerade dazu, was das heisst. Und auch unterschiedliche Ausprägungen von dem und unterschiedliche Umsetzungen, wie man das lebt. Aber wichtig ist, dass wir auch wissen, wir sind eher eine Minderheit in dem Denken. Und kollektivistisch heisst, dass man sehr stark Fokus hat aufs Kollektiv. Das heisst zum Beispiel Familie, Freunde und das ist eigentlich meine Identität, nicht ich allein, sondern ich identifiziere mich mit einem ganzen System. Und auch wenn ich aufwachse, in meiner Sozialisierung, ist ganz wichtig, dass ich immer darauf achte, was macht er links, was denkt die Person rechts und so. Und es ist wichtig, zum Beispiel auch die Harmonie gewahrt wird und auch der Respekt. Das heisst, innerhalb des Kollektivs muss ich immer schauen, dass alle mitziehen und dass ich nicht ausschere. Weil wenn ich ausschere, könnte das Ausschluss bedeuten. Und wichtig ist auch, die Entscheidungen fallen immer im Kollektiv, nicht für mich selber. Ich darf zwar wählen, aber immer nur zugunsten vom Kollektiv.
Also zugunsten von der Gruppe.
Ja, und das ist ganz wichtig. Also das heisst, das ist immer höher als mein eigener Wunsch. Und in dem Sinne ist wichtig auch zum Beispiel auch eine Krankheit oder auch ein Beruf, dass immer ich jetzt selber wünsche oder was mich betrifft, das gehört zum ganzen Kollektiv. Alle müssen schwer mittragen und alle dann auch schön mitfeiern. Aber wenn ich dann auf einmal die Idee habe, jetzt kann ich es ganz allein machen, dann gehöre ich vielleicht nicht mehr dazu. Da ist Zugehörigkeit in Gefahr, in gewissen Kulturen sogar der spirituelle Schutz dann. Also Ausschluss ist etwas vom Schlimmsten.
Also auch der Ausschluss vom spirituellen Schutz, habe ich das richtig verstanden?
Ja, also ich weiss von gewissen Kulturen, weiss von Kolleginnen und Kollegen aus gewissen subsahara-afrikanischen Ländern. Das heisst, wenn man ausgeschlossen wird, dann ist das ein langer Weg zurück mit hohen Zahlungen. Und auch, also der Schutz ist dann nicht rum. Und das ist auch der spirituelle Schutz, ist in Gefahr. Darum auch das Weggehen aus dem Kollektiv ist etwas ganz, 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 ganz Dramatisches.
Also jetzt sprichst du schon Krankheit an, Krankheit Demenz, wo wir ja viel auch unsere Angehörigen in Gesundheitszentren geben. Und du sagst, das ist ein Ausschluss mit dem Verlieren vom spirituellen Schutz. Hast du da ein Beispiel?
Ja, also es kann so sein, mir hat mal auch eine Kollegin hat mal eine Studentengruppe auf mich gefragt, ja, was macht ihr eigentlich mit Menschen, wenn sie dement sind oder psychisch krank oder einfach sie verstecken, dürfen sie raus? Dann hat sie gesagt, nein, so lange so tun, als wäre nichts. Aber wenn es ganz schlimm wird, dann müssen sie im Notfall daheim anbinden. Also mittendrin irgendwo in der Stube und dann ist eine riesige Schockwelle durch die Klasse. Mhm. Und dann hat sie etwas gefragt, was mich sehr beeindruckt hat. Hat sie gesagt, was ist schlimmer, jemanden daheim anbinden oder weggehen? Für uns ist das Weggehen das Allerschlimmste. Und darum ist das Kollektiv, also jemand aus dem Kollektiv gehen, etwas ganz, ganz Schlimmes. Und ich denke, bei uns ist jemand weggehen eine Institution. Ich weiss das aus eigener Erfahrung mit meinem Vater, der dement war. Der Entscheid, jemand weggehen, das hat mir das Herz gebrochen und ihn das erste Mal zu sehen an dem Ort. Das ist unglaublich schwierig. Aber ich glaube, was der Unterschied ist jetzt zum starken Kollektivismus, ist, dass das bei uns toleriert wird, zu weggehen, und dass man das auch als Entlastung sieht und einen neuen Zugang kann haben und mehr Unterstützung geben an eine kranke Person. Und wenn man aber das, wenn das ein riesiger Verstoß ist und auch religiös konnotiert ist, das heisst, dass das als riesige Sünde gesehen wird und der spirituelle Schutz wegfällt, dann ist das hochdramatisch. Und dann ist das mehr. Und man hat die ganze Community im Hintergrund, die einen kritisieren will. Das heisst, man hat noch den Druck von der ganzen Community, eben dem ganzen Netzwerk, dem ganzen Kollektiv. Und das ist, glaube ich, so das, was der grosse Unterschied ist, vom Ausmaß her.
Du sprichst an, die ganze kollektive Gruppe, die dabei ist. Und das hat ja oft auch ganz viel mit Kommunikation zu tun. Und Kommunikation ist ja etwas, was sehr hilfreich ist in unseren Kulturen, dass man einander versteht mit der Sprache. Aber es geht ja nicht nur um die Sprache. Was ist da der Unterschied zwischen diesen Kulturen?
Also wir haben ja da ganz klar ein Tabuthema oft. Also so eine Krankheit anzusprechen. Und vielleicht noch ganz kurz ein Grund, weil das so tabu ist, ist, weil das sehr oft spirituell gedeutet wird. Als Verstoß, als Schuldthematik.
Also eine Demenz entwickeln ist religiös geprägt, ist eine Schuld, die mir auferlegt wird.
Kann teilweise religiös oder kulturell so gedeutet werden. Und in dem Sinne ist wichtig, das kann auch Schuld sein, nicht unbedingt von der kranken Person, sondern vom ganzen Kollektiv oder Vorfahren. Aber wichtig ist einfach, wie spricht man so etwas an? Und jetzt in einer individualistischen Kultur, kommen wir mal zurück, man nennt das auch Low-Context, das heisst, man gibt wenig Kontext. Ich komme zum Beispiel hin und sage, ich bin in dieser Funktion, guten Tag, wir werden heute über ein anderes Thema reden. Und wie können Sie mir kurz sagen, wer Sie sind? Und dann relativ schnell starten. Das wäre tabu, weil tabu als Stil und tabu über ein Tabu so zu reden. Mhm. Aber ich glaube, wie könnte man dann einkommen? Also im kollektivistischen System Wir nennen das jetzt auch in Bezug auf Kommunikation, so High Context. Man gibt mehr Kontext, man braucht mehr Kontext. Würde man reingehen und sagen, ja, wer ist man, wer gehört noch dazu zum System? Oder wisst ihr, letztes Mal haben wir über da geredet, auch die so einbetten, alles mehr einbetten. Und auch nachschauen, wen betrifft es auch noch. Ist irgendjemand noch da, der informiert werden sollte? Und man geht auch nicht direkt aufs Thema zu. Sondern man würde vielleicht sagen, so ein bisschen Metapher benutzen, so ein bisschen beschreibend vorgehen. Und eben ein bisschen indirekt, ein bisschen rumhüpfen. Nicht sagen, so, jetzt müssen wir auf den Punkt kommen. Sondern noch ein bisschen schnell über etwas Familiäres reden und dann wieder zurück. Und wichtig ist, eine Methode, die ich oft beobachte, ist, ich sage dem immer Parallelgeschichten, dass man das in eine Geschichte verpackt, wo jemand etwas Ähnliches erlebt hat und dort eigentlich relativ direkt erklärt. Man sagt, ja, die und die Person hat das und das erlebt und wir sind dann so und so mit dem umgegangen und das ist rausgekommen. Oder bei einer anderen Person das. Also wie ein Angebot macht an Geschichte. Und über die dritte Geschichte sozusagen etwas direkt zu sagen. Das ist eine Methode, die sehr gut ist und auch Vertrauen weckt. Zudem sagt man indirekt noch, ihr seid nicht allein, es gibt andere, die das auch haben. Und wichtig ist dort auch, wenn es schwierig wird, konfliktär, dann hat man in High-Context-Kulturen, wo man sehr beziehungsorientiert ist, deutet man das schnell als Beziehungskonflikt. Und bei uns ist es eine Sache, also ja, Beziehung kann wichtig sein, aber mehr vielleicht gerade um Fakten, um Sachlage, wo man es einfach anders deutet. Und das ist das Wichtige. Also einfach der Zugang ist anders, wenn man die Kommunikation aufbaut.
Da sprichst du die Autonomie an, ganz klar. Die Autonomie ist bei unserer Kultur, in unserem Kulturkreis ja extrem wichtig, dass wir autonomisch und selbstständig sind. Das hat sehr viel mit Würde zu tun, dass wir nicht abhängig sind, dass wir alles zusammen können. In dieser kulturistischen Kultur ist ja dann das sehr verpönt, oder?
Ja, ich denke, das Spannende ist ja, in einer stark kollektivistischen Kultur ist es eine Störung, im Ich zu reden. Ich will, ich entscheide. Und das wird als egoistisch gedeutet. Und der Individualismus bringt ganz viele Themen mit, die tabu sind in die kollektivistischen Kulturen. Zum Beispiel mit dem, ja, im Ich denke, ich entscheide, kommt vielleicht auch der Wunsch von Rückzug zum Beispiel, den wir haben. Also zum gesund werden braucht es Rückzug. Oder auch der Wunsch, allein in einem Zimmer zu leben. Und das wird als Störung gesehen und auch nicht nur als Störung, entweder egoistisch oder sogar als Krankheit. Also das wird als massive Störung gesehen. Und zum Beispiel zusammen ein Zimmer teilen, zusammen, ja, einfach immer zusammen sein oder auch jemanden nie allein lassen, kranken. Das ist total wichtig. Man lässt jemanden nicht allein in einer Krankheit. Man ist immer dabei. Darum, wir kennen das von vielen Institutionen, dauernd Besuch. Und in gewissen Kulturen ist es sogar so, dass, wenn man jemanden allein lässt, wird das so deutet, dass sozusagen, ich sage dieser Person, du bist dem Tod geweiht.
Wir hören, was dir mal in Restaurant sagt. Da geht es also um die ganz grossen Fragen vom Leben. Das wird philosophisch jetzt in den nächsten paar Minuten. Dir mal in Restaurant, wo transkulturelle Trainings anbietet, eben zwischen den Kulturen vermittelt.
Kopfsach ist unterstützt von der Stiftung Plattform Meander, Alzheimer Schweiz und Lundbeck.
Also komm, wir nehmen es ein bisschen auseinander. Also, kollektivistisch, individualistisch, da kommen wir noch drauf. Aber ich finde, es gibt jetzt auch zwei Ausgangslagen. Der Mensch mit Demenz ist aus der Schweiz hier aufgewachsen und redet Schweizerdeutsch, hat unseren Kulturhintergrund in der Schweiz, wird aber von Menschen mit Migrationshintergrund betreut. Oder eine zweite Variante, der Mensch mit Demenz hat einen Migrationshintergrund, die Pflegenden sind aber Schweizerinnen und Schweizer. Oder nochmal eine ganz andere Kultur, also nochmal einen anderen Migrationshintergrund, was wahrscheinlich auch wieder Missverständnis könnte haben. Und darum glaube ich, wäre es gut, wenn wir uns mal die zwei Szenarien ein bisschen auseinanderhalten und zuerst mal darüber reden. Die Menschen mit Demenz sind aus der Schweiz. Da, wie gesagt, kann es nur schon sprachlich schwierig werden, wenn die betreuenden Personen nicht rein Schweizerdeutsch reden.
Ja, also sie verstehen sich gegenseitig nicht. Und dort hilft vielleicht die Nonverbale Sprache ist sicher etwas, wo ganz wichtig ist. Das sagt man ja auch in der fortgeschrittenen Demenz, dass das eigentlich mehr hilft als die verbale Sprache. Ich habe gerade gehört in einem Vortrag, ich war recht viel Vortrag in letzter Zeit, dass 20'000 Signal, nonverbale Signal übermittelt mir, ich glaube, innerhalb von einer Minute. Also ein riesiger Teil. Und das hat mich schon noch so ein bisschen stutzig gemacht, wie viel Wert das wir auf die Sprache legen und wie viel das nonverbal passiert.
Und da kann man einander ja relativ einfach, sage ich mal, entgegenkommen.
Schon, aber gell, in der anderen Kultur hat man natürlich auch eine andere nonverbale Sprache.
Auch da schon wieder ein Potenzial für Missverständnis.
Wow. Und ganz wichtig, denke ich, da, wenn man die Leute vielleicht über Gefühle könnte abholen können. Also Gefühl, denke ich, das ist etwas, was kulturell sicher vielleicht am ähnlichsten ist. Wo man auf die ähnlichste Wellenlänge kommt. Obwohl man ja einfach auch nicht sagen, jede Schweizer, jede Schweizerin hat die gleiche Gefühlslage. Mhm. Aber so in der Diskussion ploppt mir jetzt das so auf. Gefühl ist vielleicht das, was am meisten oder am wenigsten Missverständnis gibt.
Wenn wir von den kulturellen Unterschieden reden, habe ich mich gefragt, inwiefern erfassen Menschen mit Demenz die kulturellen Unterschiede noch?
Mhm. Ich habe da ein Beispiel, ganz ein praktisches Beispiel aus meiner Arbeit. Und zwar ist der demenzbetroffene Mensch ist ein Schweizer, und zwar so ein bisschen rechts. Mhm. Und betreut wird er von Spitex-Mitarbeitenden. Und Demenz ist weit fortgeschritten. Und er sollte die Hilfe können müssen annehmen, dass er noch länger daheim kann sein. Und da hat es auch Leute darunter mit einer anderen Hautfarbe. Und für ihn als Schweizer Mann ist das undenkbar. Und ich darf das Wort überhaupt sagen. Also das N-Wort, wo er sagt, hau ab, du. Oder?
Mhm. Also wirklich ein Rassismusführer kommt. Und dann wahrscheinlich noch Abfrage von einer Frau.
Und er hat ihn dann auch geschlagen.
Ja,
also das darf man. In seiner Optik, die er hat von früher. Und er kann das wie jetzt aufgrund der Demenz kann er das nicht mehr einordnen, dass das einfach nicht mehr geht.
Und da gibt es ja nicht nur die sprachlichen Auffälligkeiten. Da gibt es ein Kopftuch, die Hautfarbe, du hast sie angesprochen. Was kannst jetzt du machen in deiner Rolle? Was macht man da? Das ist eine völlig vertrackte Situation.
Also ich glaube, für die Menschen mit Migrationshintergrund braucht es einfach, die brauchen eine unheimliche Toleranz, um das abspeichern zu können.
Ja, aber die hat auch irgendwo Grenzen, oder?
Absolut. Aber abspeichern, okay, das ist die Krankheit. Aber es geht ja nicht nur so, oder? Es geht auch ich werde viel beschuldigt. Also, ich tue jetzt da die Wörter nicht sagen, weil die werden ja aufgenommen. Aber auch ich werde viel mit Schimpfwörtern beschuldigt und ich weiß, okay, das ist ein Leid, eine Unsicherheit dahinter. Ich kann es als Krankheit abtun. Aber es ist extrem schwierig.
Aber eben die Verhaltensweise können die Menschen mit Demenz schwer ablecken, oder?
Ja, geht nicht mehr. Ich möchte aber gerne einmal zum Interview zurückkommen und zwar immer wieder bezüglich Kommunikation mit dem High- und Low-Kontext. Das ist so ein Thema, das ich finde, müssten wir wenn noch mehr darauf eingehen.
Ja. Komm, wir machen das jetzt, weil wir wechseln jetzt Perspektiven. Die Menschen mit Demenz haben einen Migrationshintergrund und die Pflegenden sind Schweizerinnen und Schweizer. Probieren wir da mal umkehren. Ist gut.
Okay.
Und jetzt eben Low-Context, High-Context, finde ich ganz wichtig, komme ich nachher aus meiner Sicht als Kommunikationsmensch.
Also ich muss mich extrem an der Nase nehmen. Ich bin so eine super Low-Context-Frau. Das heisst, ich komme, ich finde, wir tun das klar miteinander kommunizieren, das ist eine Krankheit, da kann man etwas machen, da gibt es Massnahmen, da gibt es ganz viele Ideen, Kreativität, aber wir müssen darüber reden. Und zwar
nicht
jetzt
sanft darauf hingeführt und nichts in Watte packt bei dir, oder?
Leider zu viel, zu wenig. Und ich muss wirklich immer, bevor ich, wenn ich vor einer Tür stehe, einmal tief durchschnaufen und finde, okay, was ist da hinten für eine Person, für eine Familie, für eine Kultur, für eine Religion. Und das finde ich schon einen ganz, ganz einen grossen Schritt, wenn wir das umsetzen können, indem dass ich wirklich weiss, da ist eine Familie mit einem kollektivistischen Hintergrund, da rede ich jetzt sicher mindestens eine Viertelstunde. Ich brauche auch so ein bisschen die Einordnung von einer Zeit, eine Viertelstunde über das Wetter, über Essen, über Kind, über Blumen, was auch immer. Und dann merke ich schon, dass man dann vielleicht einen Einstieg findet.
Bei den Menschen mit Demenz sagen wir aber, sie können nur noch möglichst einfache Informationen aufnehmen, ist der High-Kontext für die Menschen mit Demenz nicht dann überfordernd. Und ich rede jetzt nicht von den Angehörigen, die brauchen das vielleicht, aber für die Menschen mit Demenz ist es nicht dann vielleicht zu viel.
Ja, also auch Konzentration, die gar nicht so lange aufrechterhalten werden kann. Geht es nicht darum, gefühlsmässig eine gute Ebene zu schaffen? Mhm. Und vielleicht wirkt das auch ein bisschen hart, wenn man schnell auf etwas eingeht. Vielleicht braucht man einfach mehr Psych, mehr mal einen Kontakt. Dass man im High-Kontext wie Vertrauen aufbaut und dann irgendwann weitergeht, um wirklich zu sagen, um was es geht, wenn es dann überhaupt nötig ist.
Ich möchte noch kurz beifügen, eben aus Sicht aus der Kommunikation. Also das gibt's, ist nicht nur eine kulturelle Frage, das gibt es auch typenabhängige Menschen, die halt fadengrad sind und andere, die gerne noch ein bisschen Einleitung und alles haben. Aber ich will es noch eins weiter drehen. Wir haben gehört, Demenz ist quasi eine Strafe für Sünden, so ein bisschen Karma für etwas, was man früher noch im Leben gemacht hat. Und das betrifft dann das ganze Kollektiv in dieser Kultur. Das finde ich mega heftig.
Ich finde es auch heftig. Einerseits, oder, dass man wirklich dort gefangen ist, vielleicht. Aber man hat auch eine Gruppe, die einem trägt. Also Einsamkeit ist vielleicht, keine Ahnung, ist vielleicht kleiner. Was für mich vor allem anspruchsvoll ist, wenn ich mir vorstelle, ich würde in so einer Kultur geboren und leben aber hier in dieser Schweizer Kultur, wie verrissen das ich bin, auch mit unseren langen Arbeitszeiten, mit den kleinen Wohnungen, mit dem vielen Arbeiten, aber auch mit dem Anspruch, dass ich wirklich ganz, ganz gut schaue für meine Eltern, Schwiegereltern und so weiter.
Du stehst mitten im Leben, hast eigene Kinder wahrscheinlich, die hier in der Schule sind, Pubertät, ihre Sorgen haben, die Eltern im Heim und dann, oder eben nicht im Heim, sondern Demenz, gehst ins Heim, gehst nicht. Also da verrissen sie ja zwischen den kulturellen Ansprüchen.
Ja, und dort, glaube ich, ist wieder Gruppen, oder? Ich glaube, vielleicht ist die Gruppe, die das auffangen kann, wenn die gut ist, die familiäre Gruppe, dass man einen Mittelweg finden kann.
Und eben das eine ist ja, die Gespaltenheit, die Zerrissenheit zwischen den Kulturen ist nur das eine. Und dann kommt das, was du vorhin gesagt hast. Das Thema Rassismus spielt ja dann alltäglich mit.
Ja, bei allen Menschen, oder? Und ich höre immer wieder, dass Rassismus wirklich etwas Wichtiges ist und auch viel erlebt wird, auch bei uns in der Schweiz. Von, wenn jetzt der Mensch mit dem konfrontiert ist, mit den Demütigungen, mit der Scham, Erniedrigungen, wertlos angestellt wird, hat man ja wie Strategien. Strategien, um damit umzugehen, wie wir vorhin gesagt haben, wenn man angegriffen wird. Aber wenn ich jetzt eine Demenz entwickle, dann verfällt die Strategie. Ich kann nicht mehr auf die zurückgreifen. Mhm. Aber Gefühl von der Demütigung und Gefühl von der Scham und der Erniedrigung, die bleiben. Und das dünkt mich eine grosse, grosse Belastung.
Das heisst für dich, es kommt bei Menschen mit Demenz wieder viel stärker rauf, weil sie sich nicht mehr schützen können.
Es kann raufkommen oder alte Bilder kommen. Ich kenne einen Mann, der Mann wohnt in Zürich. Er ist ursprünglich aus Süditalien, ist als vor langer, langer Zeit als sogenannter Gastarbeiter in die Schweiz gekommen, als junger Mann, ich glaube vor 20, und hat sich in eine Schweizer Frau verliebt. Das war gegenseitig, die haben geheiratet, also eigentlich eine schöne Love Story, aber der Mann ist nie akzeptiert worden von dieser Schweizer Familie. Mhm. Und die haben Kinder bekommen, einen Sohn, und der Sohn, der gleicht absolut am Schwiegervater. Eins zu eins aus dem Gesicht rausgeschnitten. Und jetzt ist der Mann alt, hat eine Demenz, sieht seinen Sohn, aber er sieht, er kennt nicht mehr den Sohn, sondern den Schwiegervater. Und alle Erniedrigungen kommen jetzt auf. Und das ist ein wahnsinniges Potenzial an Aggression und an Demütigung.
Eben, und seine eigenen Strategien, die er sich vielleicht durchs Leben mal zurechtgelegt hat, die funktionieren jetzt nicht mehr.
Nein. Hm. Und alte Bilder kommen auf und er kann es nicht mehr einordnen. Ist jetzt das früher oder ist das jetzt? Und Irma hat mir noch gesagt, tendenziell erleben Männer mit Migrationshintergrund in der Schweiz eher einen Statusverlust und Frauen erfahren tendenziell einen Statusaufstieg. Was sicher auch in der Kultur und in der Beziehung wieder zu Spannungen führen kann.
Ja, und das heisst ja, dass eben Männer da in der Schweiz nicht den Job machen können, den sie vielleicht in ihren Heimatländern machen würden. Frauen müssen entsprechend auch arbeiten. Das heisst, sie sind beide berufstätig. Sie sind voll im Leben vom Montagmorgen, vielleicht nicht nur bis zum Freitag, sondern bis zum Samstag, Sonntag, haben eigene Kinder. Und jetzt kommt das Kollektivistische. Du sollst oder darfst deine Eltern nicht ins Heim abschieben, in Anführungszeichen, sondern musst dich selber kümmern. Ich meine, das verreist ja, wie willst du und wann willst du das überhaupt machen?
Und genau um das geht es in der nächsten Folge. Und dort erzählt uns Katja, dass bei ihr in der tamilischen Kultur der 60. Geburtstag gross gefeiert wird. Und ab dann die Kinder die Verantwortung für die Eltern übernehmen und auch die Entscheidungen der Eltern abnehmen. Das ist Folge 28 zum Thema Migration und Demenz.
Das ist Kopfsache, der Schweizer Demenz-Podcast. Jeden zweiten Montag gibt es eine neue Folge. Erzählt doch anderen von dem Podcast und leitet die Episode weiter. Wenn ihr Anregungen oder Themenwünsche habt, freuen wir uns auf ein Mail auf kopfsach@podcastschmiede.ch.
Unsere Hauptpartnerin ist die Stiftung Plattform Meander, die sich für ein gutes Zusammenleben von Menschen mit und ohne Demenz einsetzt. Mehr Infos unter plattform-meander.ch. Wir bedanken uns herzlich für die Mitfinanzierung bei unseren weiteren Partnerinnen Alzheimer Schweiz und Lundbeck.
Kopfsache ist eine Produktion von der Podcast Schmiede. Die Produzentin ist Gala Keller. Schnitt und Mastering macht Anna Moff. Das Konzept haben Franziska Engelhardt und Judy Kronbach erstellt und die Musik hat Daniel Hobby zusammengestellt. Alle Episoden gehören auch auf Spotify, auf Apple Podcasts und auf allen anderen Apps, wo ihr Podcasts hört. Und es gibt den Podcast natürlich auch auf kopfsach-podcast.ch.